Sitzung vom letzten Jahr. Das Thema, das mir gestellt wurde, war Erfahrungen mit der geheimen Staatspolizei. Rein in ein Erlebnis. Sehen Sie, als Hitler auf der Höhe der Macht war, vielleicht so 37, 38, fing Eberhard Müller, Dr. Eberhard Müller, den Sie ja kennen von evangelischen Akademien, an und sammelte ein Team, mit dem er sogenannte evangelische Wochen veranstaltete. Geistige Auseinandersetzung mit den Problemen der Zeit. Das war unheimlich, wie das einschlug. Eintritt 2 Mark für so einen Vortrag. Ich habe an einem glockenhellen Wochentag in der Mannheimer Christuskirche, da 3000 Plätze, mittags um 2, gesprochen über das Thema Liebe und Ehre in der evangelischen Jugendarbeit. Können Sie sich das darunter vorstellen? Glauben Sie, dass überhaupt nur ein Mensch käme, wenn ich heute sprechen würde, Wochentag nachmittags um 2 Uhr, über Liebe und Ehre in der evangelischen Jugendarbeit? Da käme doch kein Mensch, ne? Sehen Sie, da waren 3000 Menschen da. Und sie wussten, dass die Nazis unablässig trommelten, diese schäbigen Christen, für sie ist der Höchstwert, so nannten sie es die Liebe Gottes in Jesus, die Liebe, die sie weitergeben. Liebe ist aber eine schwächliche Angelegenheit. Der Höchstwert im Leben muss die Ehre sein. Und das wurde nun überall getrommelt, nicht? Höchstwert die Ehre, das hatte Rosenberg erfunden, das war der weltanschauliche Schüler, Schulungsleiter. Jeder denkende Mensch, jeder junge Mensch kam in die Frage rein, was ist denn nur der Höchstwert im Leben? Was ist denn Ihr Höchstwert? Ich muss eine halbe Minute Pause machen, ja? Was ist für Sie der Höchstwert? Aber immerhin zeigt Ihnen, dass das damals eine unendlich lebendige Auseinandersetzung war. Es war nicht diese Trägheit über allem, was heute so da ist, über allem geistigen Leben und geistlichen Leben. Und weil die Sache so zunahm, richtet es dann Eberhard Müller so ein, dass in allen Provinzen evangelische Wochenende gehalten wurde. Das übernahm ich fürs Rheinland. Veranstalte also evangelischen Samstag, Sonntag in Neuwied, in Kreuznach, in Moers. Dann hatte ich also in Kreuznach eins veranstaltet. Der Mann, dem mir da zur Hand ging, das war ein junger Lehrer. An einem Samstagmorgen fahre ich also nach Kreuznach. Wissen Sie, wo Kreuznach ist? Geografie schlecht, das ist... Na, Sie wissen schon, ja. Soll ich das beschreiben? Irgendwo im Rheinland, nicht wahr? Und auf einmal, also eine Station vor Kreuznach, kommt auf einmal der junge Lehrer in meinen Zug gestiegen. Ganz aufgeregt und sagt, nehmen Sie Ihren Koffer, schnell, und wir gehen in den letzten Wagen. Ja, ich sag, warum? Was ist los? Pourquoi? Ja, also ich erkläre es Ihnen gleich. Hören Sie, am Bahnhof in Kreuznach ist die Staatspolizei aufgestellt und will Sie am Reden verhindern. Wir wissen nicht, ob man Sie gleich abschiebt oder verhaftet, aber Sie haben nicht den Mut, weil so furchtbar viel vom ganzen Hunsrück und Nahtal gekommen sind, das zu verbieten. Man will stillschweigend Sie abschieben. Ich soll dann Nachmittag und Abend am Samstag reden, am Sonntag andere. Und dann machen wir es jetzt so, wir steigen aus dem letzten Wagen aus und gehen dann in Deckung des Zuges, gar nicht durch die Sperre, sondern gleich hinten in den Wald. Das wurde dann so gemacht, ich hatte für den 48 Stunden nicht wie Gepäck, wieder zu hielt, alles steigt aus, wir raus und zu rum und in Deckung des Zuges über Gleise und Drähte, waren wir dann so im Wald verschwunden. Und nun macht man einen großen Bogen um Kreuznach und überlegten, wo gehen wir hin? Zu dem Lehrer konnten wir nicht, zum Pfarrer zweimal nicht. Natürlich wird die Staatspolizei, wenn ich an der Sperre nicht erscheine, mich in Pfarrhäusern oder bei den Leuten suchen, die es veranstalten. Wir sagten schließlich, das Beste ist ein großes Café. Das ist am wenigsten auffällig. Da sind viel Fremde, sind heute viel Fremde gekommen für diese Woche. Da wird man am besten untertauchen können. Während wir also nun so im Kreuz nach langsam im Bogen von der anderen Seite uns reinschleichen in das Café, mache ich einen kleinen Einschub. Denn das dauerte ja doch ungefähr eine Stunde, nicht wahr? Einen kleinen Einschub. Sie haben ja keine Vorstellung mehr. Was war denn das geheime Staatspolizei? Sehen Sie, das ist das Merkwürdchen diktatorischen Staaten. Das sind der normale Rechtsweg. Polizei, Gericht, Gefängnis nicht mehr genügt. Sondern dass Sie einen zweiten Rechtsweg auftun. Geheime Staatspolizei, Stapo, Gefängnisse, Konzentrationslager. Und diese Staatspolizei, die war eine riesenhafte Organisation, die sich wie so ein Oktopus über alles Leben in Deutschland legte. Wir haben uns oft gefragt, ist die geheime Staatspolizei, Gestapo genannt, ist sie allwissend oder ist es nicht? Sie verbreitet gern den Nimbus, wir wissen alles. Sie wussten viel. Die Schwierigkeit bestand nämlich immer darin damals, dass wenn zwei Leute miteinander redeten, der zweite ein Verräter war. Der, wenn ich einen dummen Satz sagte, dass der Staatspolizei meldete. Damals lernte man den sogenannten deutschen Blick, wenn zwei Sprachen gucken, sie zurück und einer zuhört. Sie wussten viel. Und sehen Sie, diese Organisation hat ein solches Maß von Misstrauen geschaffen. Das können Sie gar nicht vorstellen. Ich sage ja, wenn zwei miteinander reden, sind Sie nicht sicher, ob der andere nicht einen dummen Satz anzeigt. Da schließt sich jeder ein in sein Zimmer, ne? Da sagt man zum anderen nur noch, was die Staatspolizei wissen darf. Das ganze Volk wird zum Heuchler. Das gibt grauenvolle Komplexe und Verbiegungen. Müssen Sie meiner Generation immer zugute halten. Die hat also seelische Wunden davon getragen, die gar nicht mehr heilen. Man erlebt in dieser Staatspolizei merkwürdige Dinge. Ich will dir ein kleines Erlebnis erzählen. Wir sind immer noch auf dem Weg, wissen Sie, zu dem Café, nicht wahr? Wir haben noch Zeit. Da sollte an einem Sonntag eine Abkündigung der bekennenden Kirche überlesen werden. Die Nazis hatten sich alle Organisationen bemächtigt, auch der Kirche, und da war eine bekennende Kirche entstanden, zu der also ein Teil der Pfarrer gehört, ein Teil der Presbyterien. In Württemberg ist das nie so scharf gewesen wie bei uns im Rheinland, nicht wahr, wo wir unsere Gehälter selber aufbringen mussten und so weiter. Und da sollte eine Erklärung der bekennenden Kirche vorgelesen werden gegen die Euthanasie, gegen das, wissen Sie, was Euthanasie ist? Nein. Wissen Sie das? Wer es nicht wissen, nicht? Also gegen die, dass man die Geistesschwachen und Epileptischen umbringt, nicht? Was hier in Grafenberg in Württemberg, bei Münsing da oben passiert ist. Lebensunwertes Leben ausrottet. Das war so durchgesickert. Wir wollten Erklärung dagegen abgeben. Und da sollte die Erklärung gleich als Fluchblatt der Gemeinde verteilt werden. Staatspolizei kriegt Wind davon. Am Samstag kommen zwei Herren, die kamen immer zu zweit. Einer war der dösige Begleiter, der stand zu einer Tür. Und der andere setzt sich, fläht sich auf einen Stuhl in meinem Studierzimmer an den Tisch. Und da liegen die Fluchblätter, ein ganzer Stab. Und er flötzt sich da hin und legt einen Arm drauf und sagt, Herr Pfarrer, haben Sie diese Fluchblätter? Ich sage, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Da muss ich Haussuchungen machen. Ich sage, kann ich nicht vermeiden. Guckt er sich so rum, hier sind riesige Bücherschränke. Hinter jedem können die Fluchblätter sein. Ich sage, ich kann Sie beruhigen, Sie wissen, ich lüge Sie nicht an, da sind Sie also nicht. Suchen Sie weiter. Er steht auf, durchsucht das ganze Haus. Setzt sich dann wieder auf den Stuhl, einen Arm auf die Dinger und sagt, ja, scheint keine zu haben. Ich würde ja glauben, dass das ein freundlicher Mann war, der nicht sehen wollte. Aber ich kannte den Burschen. Wenn der eins gefunden hätte, also der hätte mich, die Flugbänder um mich mitgenommen. Und sehen Sie, das war das Unheim. diesen Kampf gegen uns eröffneten, da eröffneten sie einen Kampf in einer Front, wo der lebendige Herr mitspielt. Das heißt in der Bibel manchmal, nicht wahr, dass Leuten die Augen gehalten wurden. Ich bin überzeugt, dem Mann wurden die Augen gehalten. Er sah nicht, was unter seinem Arm lag. Nun, es ging nicht immer so herrlich ab. Wir gehen immer noch zu dem Café. Ich habe noch einen Moment Zeit. Das war ein langer Weg. Ich habe mich oft gefragt, warum haben Sie gerade uns so gehasst und so schrecklich verfolgt? Und das hat hier mein Freund Wenzelmann eben schon gesagt. Sie hassten nur, wenn klare biblische Botschaft verkündigt wurde. Denn es ging uns immer mehr auf, dass jedes Wort der Bibel ein Widerspruch war gegen alles, was die Leute glaubten. Mein Bruder Johannes wurde in Stuttgart einmal verhaftet und dann ausgewiesen, weil er einen Vortrag über Jesus gehalten hatte, hatten sie noch nichts gegen, der mit den Worten schloss, aus einem Liedervers, du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Da griff die Staatspolizei zu. Unser Zuversicht der Führer. Und sie sagen, sonst weiß ich keiner als ihren Jesus. Ist ja unerhört. Verstehen Sie, hätte er ruhig ein bisschen politischen Witz gemacht, wäre gar nicht so tragisch gewesen. Aber das war ein Schlag mitten hinein in die Lehre des Dritten Reiches und jedes totalen Staates. Und, meine Freunde, hinein in jede Ideologie. Ich vergesse nicht, wie ich einmal in Wuppertal in einer Riesenhalle bei einer Bekenntnisversammlung sprach, zusammen mit dem alten Pfarrer Niemöller, dem Vater von Martin Niemöller. Ein Kerl zu Magen, wissen Sie, so ein Gesicht, so gemeißelt und so weiße Haare, plattet ums Haupt. Und dann, also 2 Minuten vor Beginn, kommt die Staatspolizei, sagt Herr Pfarrer Niemöller, Sie dürfen nicht sprechen. Sie dürfen hier nicht reden. Verbot von Berlin, Pfarrer Busch kann reden, Sie nicht. Das Einzige, was Ihnen erlaubt ist, Sie hatten immer Angst, dass die Leute so, das Staub gibt, wissen Sie? Was Ihnen erlaubt ist, dass Sie ein Bibelwort vorlesen. Ist gut, sagt der alte Niemöller, ist gut. Dann sang man, dann bete man und dann geht niemand danach vor. Wir hören ein Wort aus Psalm 73. Es, ich höre noch seine Stimme, der hatte so eine... Es verdross mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Sie stehen fest wie ein Palast. Darum muss ihr Trotzen ein köstlich Ding sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Wer sagt, wie ein fetter Wanst? Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und lästern hochher. Was sie reden, muss vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum läuft ihnen ihr Pöbel zu und laufen ihnen zu in Haufen wie Wasser. Da fingen die beiden Staatspolizeibeamten an, in ihren Mappen zu kosen. Da hatten sie Bibel drin. Die mussten ja die Dinge kontrollieren. Guck nimm nie mehr über die Schulter, steht das in der Bibel? Darum läuft ihnen ihr Pöbel zu? Das ist eine fragwürdige Sache mit meiner Versammlung. Und dann schlugen sie auf, das steht in der Bibel. Und dann wurde es totenstill. Als er sagte, bis ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Wie ein Traum. Bitte denken Sie an das Ende des Dritten Reichs. wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht. Da lief selbst den Staatspolizeibeamten kalt über den Rücken. Wenn die Recht haben, dann sind wir verloren. Sie hatten nichts gegen ein allgemeines Feldwald- und Wiesenchristentum. Da hatten sie gar nichts dagegen, waren sogar dafür. Der Führer sprach in seinen Reden, der Höchste möge uns segnen und die Vorsehung mit uns sein. Gar nichts dagegen. Aber die Bibel spricht davon, dass wir vor Gott verlorene Sünder sind. Der Führer und Sünder? Der arische Menschen Sünder? Und am Gericht Gottes? Kein Heil als in Jesus Christus? Dem fällt man zu oder man hasst es übrigens auch heute noch. Und wenn der Satz sie zur Weißglut reizte, du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine, dann darf ich Sie mal eben fragen wieder, was ist denn Ihre Zuversicht? Dem Evangelium fällt man zu, nimmt es in der Gänze an, oder man muss es hassen. Das geht nicht, sondern eine überwaschene Geschichte draus machen. Was ist Ihre Zuversicht alleine? Geben Sie sich Antwort. Aber nun sind wir also in dem Café angekommen, nicht wahr? Der Einschub ist zu Ende. Wir kommen in das Café, setzen uns in die Ecke, in den Tisch, sind ein paar von den Mitveranstaltern dazugekommen und wird beraten, was machen wir. Es kommen Boten und sagen, die Staatspolizei hat sie am Bahnhof nicht gefunden, die haben sich jetzt um die Kirche aufgestellt. Und haben offenbar eine Fotografie von Ihnen, also von mir, um Sie an der Kirchtür abzufangen und am Reden zu verhindern. Nun war es eine alte Erfahrung, wenn man auf der Kanzel stand im Talar, da taten Sie nichts. Da hatten Sie irgendwie das Gefühl, das Numinose, das fürchten wir. Aber an der Tür müssen wir ihn abfangen. Nun, das habe ich verschiedentlich erlebt, dass die da an den Türen stehen, rechts und links, Fotografie, jeden vergleichen, nicht? Soweit habe ich mich nie herabgelassen, dass ich mir einen falschen Bart angeklebt hätte. Aber beinahe so. Wurde dann beschlossen, wir verkleiden den Pastor Busch. Ich kriege einen Talar angezogen in so einem Hinterraum von dem Café. Der wurde mit zwei Stecknadeln hochgesteckt, dass ich also nur rausziehen brauche. Dann fiel er mir bis auf die Füße runter. Darüber ein toller Mantel, wie so ein gelber Kamelamantel, eine Schlägermütze, Zigarette im längsten Mundwinkel. Ich sagte, es ist ein bisschen übertrieben. Ja, sagten sie. Das kann gar nicht übertrieben genug sein. Sie sehen jetzt aus wie ein SA-Spitzel. Und so schwapp dann ab an der Kirche, bis ein großer Volksschwall reinging, in den drängte ich mich so rein und die guckten, also den Kerl der Schlägermütze, der Zigarette, ich blieb in der Kirchentreppe noch so stehen und warf dann Zigarette so im großen Bogen runter. Auf die Idee kamen sie nicht. Und dann rein, der vor der Kirche steht, der Küster, einer nimmt meinen Mantel ab, den Hut ab. Zwei reißen diese Nadeln raus und ich die Kanzeltreppe hoch. Aus. Da gaben sie es auf und zwei nahmen einen Stuhl, das war so eine hohe Kanzeltreppe, die ging nicht so rum, sondern senkrecht so runter und setzten sich rechts und links hin. Diese erste Rede konnten sie nicht verhindern. Und es war schön, wissen Sie, es ist geistlich eine sehr tote Gegend, nicht so lebendig wie Württemberg. Und es war einfach herrlich, diese große Riesenkirche da in Kreuznach. Voll in Gängen standen sie. Bauern vom Hunsrück, aus dem Nahtal, die Weingärtner, von der Mosel. Und dann habe ich Evangelium verkündigt. Und habe das gesagt, dass, was wir auch erleben, unser Herz friedelos ist, dieses Frieden mit Gott hat. Und dazu braucht man den, der uns versöhnt, den Herrn Jesus. Aber währenddem ich da redete, war in meinem Unterbewusstsein, wissen Sie, das Unterbewusstsein ist merkwürdig, es schafft ja weiter, während man vorne redet. Nicht? Das mein Unterbewusstsein dauernd sagt mir, die Frau da jetzt sich hinsetzt, so etwa, nicht? Ja. Im Unterbewusstsein war ich dauernd am Wühlen. Wie kann ich jetzt entkommen? Ich will heute Abend noch mal reden. Und da fiel mir also ein wunderbarer Trick ein. Wissen Sie, es ist etwas merkwürdig, um das Lied Ein feste Burg ist unser Gott, diese evangelische Nationalhymne, nicht? Da sagt er, das passt dahin wie die Faust aufs Auge, ich war aber gar nicht informationsfähig. Ich sagte, nun wollen wir ganz zum Schluss stehen, feste Burg ist unser Gott. Organisten werden begeistert, ich gehe mit allen vier Register, alles. Wenn Sie das Lied singen, steht alles sofort auf. Sollen wir probieren? Ich stimme an, Sie stehen prompt auf. Nicht alle stand auf, es war den Stabsbeamten übrig, jetzt auch aufzustehen. Und während dieser heiligen Handlung konnten Sie mich nicht gut verhaften. Ich die Treppe runter und während die noch da stehen, ich raus. Draußen waren zwei Mann, den Mantel über die Schlägermütze und ich war verschwunden. Es war... Sehen Sie, und dann wurde es Abend, so fünf rum es waren, Herbsttag. Ich konnte jetzt in kein Café mehr gehen, in kein Haus. Das wurde abgesucht. Dann führten sie mir ans Ende vom Kurpark von Kreuznach, ist eine Kurstadt. Und da fing es an zu regnen. Und dann gingen alle weg, damit es gar nicht auffiel. Und dann saß ich in der Dunkelheit im Regen und fror. Ganz allein. Später brachte mir einer in meinem Korb ein bisschen was zu essen. Es war gut, ich wollte allein sein, denn zwei Mann, das fällt schon auf, und drei ist eine kleine Volksansammlung, verstehen Sie? An dem Ende des Kurparks saß ich da in der Dunkelheit, im Regen. Und sehen Sie, damals erlebte ich eine grenzenlose Einsamkeit. Gewiss waren viele Leute gekommen, mir zuzuhören. Aber wer von denen war denn bereit, den Herrn Jesus zu bekennen, wenn es galt? Da kann einem eine Mutlosigkeit überfallen. Mensch, ist doch vergeblich. Du kannst doch gegen eine ganze Staatsmacht nicht an. Doch ein Mensch da wäre. Da lernen sie beten. Können Sie verstehen? Ich kann das eben noch sagen, am Abend bekam ich eine andere Verkleidung gebracht und ging dann ein zweites Mal rein, meine Abendversammlung gehalten und dann schnappte mich die Stapo und beschwor mich abzureisen. Da sagte ich, hätte ich sowieso vorgehabt und reiste dann ab, nicht? Am nächsten Tag sprachen Leute, die noch nicht weiter verdächtig waren. Aber lassen Sie mich jetzt mal bei dieser entsetzlichen Einsamkeit stehen. Das war die Lage von Christen mit der Bibel in dem Dritten Reich. Im Grunde war das immer unsere Lage. Die Lage, die ich dort in dem Kurpark hatte. Man stand so grenzenlos allein und gegenüber Mauern, Mauern einer dämonischen Macht. Lassen Sie mich so ein bisschen diese Mauern schildern. Da war die Macht der Lüge. Es gehörte für mich einfach zum Wunderbaren, wie diese Staatspolizei und auch alles Übrige der Lüge verschworen war. Wissen Sie, darum sind wir so empfindlich, wenn im Bundestag gelogen wird. Wenn die Staatspolizei mich verhaftete, ist ein paar Mal passiert, dann kamen zwei Mann und sagten, wir müssen Sie verhören, Sie müssen mitkommen. Sag ich, Sie können mich doch hier verhören. Nein, Sie müssen mitkommen. Nun wusste ich das schon. Das bedeutet eine Verhaftung. Sag ich, Sie wollen mich verhaften, lassen Sie mich doch eine Zahnbürste mitnehmen. Nee? Nein, nein, Sie kommen mit, Sie sind in der Stunde wieder hier. Nur eben nach Gelsenkirchen hatte ich morgens gepredigt. Ich sage, nun sagen Sie doch, Sie wollen mich verhaften. Nein, wirklich nicht. Nur ein Verhör, aber weil die Akten in Gelsenkirchen sind, müssen Sie dahin mit. Oder in Essen. Und wenn ich dann reinkam, da lag der rote Schein auf dem Schreibtisch. Ich guckte hin, Busch. Ich sagte, das ist ein Verhaftungsbefehl. Jawohl, Sie sind verhaftet. Ich habe Sie mal gefragt, warum lügen Sie denn da? Warum sagen Sie, ich verhaften dich? Da sagten sie, ach, wissen Sie, machen die Weiber so ein Geschrei und die Kinder heulen, das will man vermeiden. Ich sah das, wissen Sie, ganz genau, dass meine Frau keine Szenen macht. Und meine Kinder auch nicht. Das wissen Sie ganz genau. Warum lügen Sie? Und da ging mir auf blitzartig. Man kann lügen, dass es eine Sucht wird. Wissen Sie, in der Bibel sagt der Herr Jesus, dass der Teufel, es gibt einen Teufel, glauben Sie mir das, der Teufel ein Vater der Lüge sei. Und mit jeder Lüge laufen Sie in sein Lager, nehmen Sie Handgeld vom Teufel. Und es ist etwas Merkwürdiges, wie wenn man die erste Lüge leicht nimmt, die zweite, wie man richtig lügen muss, obwohl es gar nicht nötig ist. Vielleicht haben Sie Erfahrungen bei sich schon gemacht. Dieses entsetzliche Lügen müssen der Leute. Und es ging ja bis in Konzentrationslager, wenn sie die Juden in die Gaskammern trieben, sagten sie, bekommt ein Bad. Jeder wusste, dass sie vergast werden. Aber das sagte man nicht, man sagte hier noch, angesichts des Grauens des Todes, wir wollen euch baden. Was ganz sinnlos war. Man musste lügen. Wer Sünde tut, sagt Jesus, der ist der Sünde Knecht. Und nun war das ganze Leben, öffentliche Leben, vergiftet mit dieser Lüge. Ich erinnere mich einmal, da hatte ich ein Verhör gehabt. Ich sollte einen Namen angeben. Ich war im Gefängnis und war rausgeholt worden zu einem Verhör. Und dann wird ein Protokoll aufgenommen. Und dann Großer, so rechts von der Schreibmaschine, ich saß links, er sagte, ich mache 5 Durchschläge für die Staatspolizei, für den Staatsanwalt, für was weiß ich alles. Sie können sie en bloc unterschreiben. Dann reichte mir diesen Packen rüber. Und dann sage ich, Moment mal, darf ich im Durchlesen das Protokoll? Lassen Sie das! Sie wollen wohl Misstrauen aussprechen gegen mich. Ich kann nicht verlangen, dass ich mein unbegrenztes Vertrauen Ihnen schenke. Aber meine Mutter hat mich schon als Kind gelehrt, wenn ich meinen Namen unterschreibe, soll ich nachsehen, was ist. Erlauben Sie mal. Dritte, in dem Augenblick packt dazu und reißt das weg. Ich habe gerade noch gesehen, was anderes. Völlig anderes Formular. Da ließen Sie mich also in aller Dummheit mit Durchschlag was anderes unterschreiben. Ich hätte es noch nicht unterschrieben, nicht? Gebrüll, ab in die Zelle. Was sollte das? Sie hätte ja später doch nicht anerkannt, nicht? Und wenn sie öffentlich Regedau mit ihnen machten, glauben, dass ihnen ja doch kein Mensch war. Was sollte das? Der Zwang zum Lügen müssen, das ist mir so unheimlich. Wissen Sie, weil es ja in unserer Zeit auch noch da ist. Es gibt noch einen Teufel, nicht? Und es gibt noch, ja, es gibt einen Zwang zum Lügen. Und dieses Lügen müssen, das ging so weit, dass sie den lieben, treuen, frommen Gefängnisfahrer mit einspannten. Da war ich eingesperrt, ich sollte einen Namen nennen und nannte ihn nicht. Und dann kam der rein und sagte, also ich soll Ihnen bestellen, dass Ihre Lage hoffnungslos ist, Sie werden übermorgen ins KZ überführt. Ich sage, lieber Bruder, machen Sie mir jetzt keine Angst. Haben Sie eine Predigt bei sich, ja, von Dückerin? Gut, setzen Sie auf den Hocker, war nur einer in der Zelle, ich setze mich auf den Boden, lese meine Predigt vor, nicht? Später sagt er mir, die haben mich vorher bearbeitet, ich soll Ihnen noch mal alles vor die Augen stellen. Ich kam gar nicht ins KZ. Verstehen Sie, sogar der arme kleine Pastor wurde eingeschaltet, mich fertig zu machen mit Lüge. Als ich auf der Herreise mir das alles nochmal für Augen stellte, bin ich ganz neu erschrocken vor der Macht der Unwahrhaftigkeiten der Lüge. Und ich dachte an Jesu Wort, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das sind zwei Welten. Das waren Mauern, gegen die wir so einsam standen, diese Mauern der Lüge im Großen und Kleinen. Und die andere Mauer war die Gesetzlosigkeit. Mein verehrter Frau, die Gesetzlosigkeit, dass das Recht aufgelöst wurde. Wissen Sie, es ist schlimm, wenn Politiker eine Einbahnstraße fahren will, in verkehrte Richtung, den Schutzmann weghaben will, der das verwehrt. Wenn führende Politiker ein Jagdschein sich versorgt auf krummem Weg. Ich will keine Andeutung, aber Sie wissen, wer das ist, nicht? Ja, hören Sie, Sie sagen, es sind kleine Dinge. Die machen mich nervös. Denn die Auflösung des Rechtes ist das Ende jeder Gemeinschaft. Wieso? Ich vergesse nicht, dass mein verehrter Professor Heim einmal sagte, eine Predigt hielt über den Psalmtext, in dem Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Hat er nur ausgelegt. Gar nicht so Seitenhiebe oder so, wie ich jetzt eben. Da gab es einen Riesensturm, die wurde beschlagnahmt, die wurde verboten. Denn das traf ins Meer. Die Auflösung des Rechtes. Ich habe gleich am Anfang einer der ersten Erfahrungen mit der Staatspolizei davon einen erschütternden Eindruck bekommen. Da war ein SS-Mann, den ich kannte, der ab und zu mal im Gottesdienst gewesen war, damals im Anfang ging das noch, war in Schuld gefallen, hat Unterschlagung gemacht. Auch wissen Sie nicht, schlimm, hatte für seine Truppe da Drillschanzüge besorgt und an jedem Drillschanzug 20 Pfennig verdient, aber das ging nun nicht und war verhaftet. Und nun wünscht er den Pastor Busch, die Staatspolizei genehmigt das, ich gehe ins Präsidium. Und da sind die Beamten der Staatspolizei, ein paar höhere SS-Führer und sagen, Herr Pfarrer, der Mann möchte Sie sprechen. Ja, sei es nett, dass wir erlauben, zu ihm zu gehen. Also sehen Sie, wir können ja kein Verfahren machen wegen der Sache. Da kriegt er 3 Monate. Aber das ist ja unmöglich. Für den gibt es nur einen Weg, der muss sich erschießen. Wir haben ihm einen Revolver in die Zelle gelegt. Und dürfen wir Sie bitten, dass Ihre Seelsorge ganz in der Linie geht, dass dem Mann zureden, sich zu erschießen? Mir grauste, ich sagte, das können Sie von mir nicht verlangen. Und noch einmal wurden Sie droht. Wir verlangen von Ihnen, dass dem Mann zureden, endlich diesen lösen Schuss zu tun. Ich sage, also was ich in der Seelsorge tue, müssen Sie mir überlassen. Dann ging ich in die Zelle. Es war entsetzlich. Dieses Loch und da oben Licht, so sperrt man Tiere nicht ein, dass ich später in genau dieser Zelle wochenlang sitzen sollte, ahnte ich damals noch nicht. Und da saß dieser Mann, verzweifelt, und auf dem kleinen Tisch, er konnte nichts, da lag der Revolver. Herr Pfarrer, soll ich? Nein, du sollst nicht. Gott will nicht den Tod des Sünders. Sondern will, dass er lebe. Mein lieber Freund, das heißt aber, dass du vor Gott erstmal Buße tust und den annimmst, der das Leben, nicht den Herrn Jesus. Es war eine erschütternde Besprechung. Er hat es dann auch nicht getan und das war wohl der erste Anlass, dass die Staatspolizei mir böse war, dass ich ihnen den Gefallen nicht tat, diesen Mann zum Selbstmord zu treiben. Aber damals ging mir erschütternd auf. Das Recht ist machtlos. Im Propheten Habakuk heißt es mal von der Endzeit, keine Sache des Rechtes kann mehr gewinnen. Das Recht ist ohnmächtig geworden. Das ist entsetzlich, wenn das eintritt. Und sehen Sie, So war das nun geworden. Und da standen Christ unsagbar einsam. Und ich glaube, dass alle wirklichen Christen der damaligen Zeit das erlebt haben, diese furchtbare Einsamkeit. Namentlich weil, hören Sie, weil der christliche Bürger sich von uns zurückzog. Wir sind auch Christen, aber der Pastor Busch braucht ja nur nicht vom Kopf zu stoßen. Es gab damals einen Satz, der hieß so, als Daniel in die Löwengrube kam, ist er auch nicht rumgelaufen, hat den Löwen auf die Schwänze getreten. Und dann habe ich gesagt, doch, der lief rum und sagte, Schwänze weg, ich komme im Namen des Herrn, bitte. Das ist meine Überzeugung. Es war entsetzlich, ich hatte in einer höheren Schule als Jugendpfarrer montagmorgens eine Schulandacht, wie meine erste Haft hinter mir hatte und ich da wieder hinkam, der Direktor zitternd vor mir stand und sagte, ich habe den Schülern verboten, jetzt noch in ihre Schulandacht zu kommen. Von da begrüßt er mich nicht mehr, wir kannten uns sehr gut. Ein christlicher Mann, Presbyter in einer Gemeinde. Mit weltweiten Wiesenchristentum konnte man ja das alles vereinigen, nicht? Und wissen Sie, mit dieser Vereinsamung ging Hand in Hand manchmal eine tiefe Verzweiflung. Was habe ich in den ersten Tagen, wenn ich verhaftet war, immer für Abgründe von Verzweiflung mitgemacht? Ich weiß nicht, ob Jochen Klepper für Sie ein Begriff ist. Sonst nehmen Sie mal einen Abend für Jochen Klepper. Ein Christ, dessen Frau Jüdin war, sie konnte nicht mehr ausreisen miteinander. Er sagt, ich kann nicht dulden, dass meine Frau ins Katz vergast wird. Er wird soll gezwungen werden, sich scheiden zu lassen. Da hat er sich Leben genommen. Wer mag hier richten? Ich ahne, durch welche Dunkelheit und Verzweiflung dieser Mann gegangen ist. Ich lernte eine Frau kennen, der Mann war Arzt. Sie waren glücklich verheiratet. Die Frau war Jüdin. Und dann wird dem Mann gesagt, du musst dich scheiden lassen. Er lässt sich scheiden. Verjagt seine Frau, mit ihrer 30 Jahre glücklich gelebte. Die Frau steht eines Tages vor mir. Welche Dunkelheiten von Verzweiflung. Sie ist dann vergast worden. Sie ist abgeholt worden. Welche Dunkelheiten. In einer Zelle, in der ich mal saß, da stand so eingeritzt, man hat ja höchstens die Fingernägel, das war sehr schwer, eingeritzt, oh du Ort meiner dunklen Verzweiflung. Das war in so eine Ecke geschrieben. Das fand ich eines Tages, so klein. Oh du Ort meiner dunklen Verzweiflung. Dann überfiel es mich, was in dieser Zelle dieses Stabhausgefängnisses an Verzweiflung, an Dunkelheit durchgemacht worden ist. Und dazu kam die Angst. Ich habe Angst gehabt. Es wurde mir eine Geschichte erzählt von mir, die ging immer so rum. Bei meinem 75. Verhör hätte ich einen Blumenstrauß genommen und Frack angezogen. Und hätte gesagt, das ist ein Jubiläum. Wer das je geglaubt hat, der hat keine Ahnung, durch welche Todesängste wir gegangen sind. Man war in der Menschenhände gefallen. Und das ist schauerlich. Und sehen Sie, was wir vielleicht so, wir Prediger des Evangeliums in besonders exponierter Weise erleben mussten, das erlebt im Grunde jeder Jesus-Jünger im Dritten Reich. Lassen Sie mich jetzt mal wieder einen kleinen Einschub machen, eine kleine Atempause, nicht? Also ehe ich da weitermache, von der Einsamkeit, Verzweiflung und Angst, möchte ich einen kleinen Einschub machen. Es wurde am Anfang die Frage aufgeworfen, warum reden wir eigentlich davon? Sind da nicht vergangene Zeiten? Und ich möchte zwischendurch als Atempause eben Ihnen sagen, warum ich davon rede. Ich habe zwei Gründe. Der erste Grund ist der, ein politischer. Wir leben in einer Demokratie. Demokratie heißt, dass jeder Bürger mitverantwortlich ist. Es ist der Schrecken, dass unsere Demokratie so weit gekommen ist, dass der größte Teil der Jugend sagt, wo könnten wir verantwortlich sein? Wir können ja gar nicht mehr eingreifen. Ich möchte Ihnen sagen, Sie haben eine politische Verantwortung. Dass dies nicht wiederkommt, glauben Sie mir, das wissen Sie ganz genau, dass in Deutschland Mächte sind, die das ganz bewusst wollen. Wiederherstellung, glauben Sie nicht? Eine ganze Menge von diesen alten Krachern. Sie sind verantwortlich, dass Nein gesagt wird. Denken Sie, dass Hitler ja nicht mit einem Staatsstreich an die Macht kam, sondern legal, völlig legal, bis zur letzten Leitersprosse, sagte er. Er wurde gewählt, sie wurden die stärkste Partei, der Präsident Hindenburg übergab ihm die Regierungsbildung, völlig legal. Er bringt ein Gesetz ein, das ihm alle Vollmachten gibt und alles Übrige entmächtigt, das wird angenommen und damit war es völlig legal. Darf ich Ihnen nur mal eben andeuten, ich bin kein Politiker, aber ich möchte Ihnen sagen, dass Sie politische Verantwortung tragen. Darf ich mal Ihnen sagen, nehmen Sie mal so einen Politiker, der es recht gering achtet, der die Macht liebt und dazu Notstandsgesetzgebung, wie sie jetzt geplant ist. Das zusammen ist die nächste Diktatur. Ist Ihnen das klar? Sehen Sie das? Sehen Sie, darum bin ich der Ansicht, wir müssen über diese Dinge nicht einfach schweigen. Ich habe letztes Mal gesagt, wir alle haben Schuld. Wenn ich richtig gestanden hätte, wäre ich nicht mehr am Leben, wäre ich aufgegangen. Aber das haben wir letztes Mal darüber gesprochen, warum wir jetzt lassen. Wir haben eine Verantwortung. Und der zweite Grund, warum ich mit Ihnen darüber spreche, ist ein, soll ich sagen, religiöser, ein geistlicher Grund. Aber das kann ich jetzt nur den anwesenden Christen sagen. Sehen Sie, die Bibel spricht davon, dass die Entwicklung der Weltgeschichte hinzielt auf ein ganz gewaltiges Ereignis, dass Jesus wiederkommt und König wird. Ich rechne mit der Wiederkunft Jesu. Und das sagt die Bibel, voraus dieser Wiederkunft geht nochmal eine dunkle Mitternacht in unserer Welt, ein letztes diktatorisches Weltreich. Das heißt, wie es auch gehe, wir erleben noch eine Weltdiktatur. Sieht ja fast so aus, wenn die Dinge gewaltig auf uns zustürzen, nicht? Diese apokalyptischen Linien der Bibel. Und da sollte ein Christ sich immer fragen, wie werde ich denn stehen, wenn ich in solche Zeiten komme? Wie werde ich da stehen? Werde ich auch sagen, man muss mitmachen, alle machen sich, ich muss. Wie jetzt all die Mörder vor Gericht, wir mussten da. Oder werden sie dem Herrn aller Herren gehören, der sie mit seinem Blut erkauft hat? Meine alte Mutter hat, die ist jetzt in der Ewigkeit, die hat uns erzählt, wie sie ein kleines Kind war, im schwäbischen Schulhaus, dass da eine alte Magd, ein Bäbele von Böhringen, die Kinder abends ins Bett brachte und dann sagte, Kinder, nehmt einmal, wenn es soweit ist, nicht das Abzeichen des Antichristen an. Das hat mir immer mächtig imponiert. Man lebt in der Gewissheit. Die Christenheit kommt in letzte große Bewährungsproben. Wo ich mit ein bisschen Christentum, 50%, 60% Christentum nicht durchkomme, sondern wo es darum geht und ich gewürfelt werde, ob ich dem Herrn gehöre oder nicht. Darum rede ich mit Ihnen davon, um Ihnen an diesem kleinen Windstößchen des Dritten Reiches, das ist ja nur ein Vorbild für das Antichristireich, ihm die Frage ins Gewissen zu schieben, wie steht denn mein Christ, wie stehe ich denn eigentlich? Könnte ich mal standhalten? Aber nun ist dieser Einschub zu Ende. Wollen Sie, können Sie immer so zurückschalten, nicht wahr? Das sind ja Filme mit Überblendung gewöhnt, dann können Sie es ja auch. Ich hätte gesagt, die Stellung eines Christen damals, umdroht von dieser Staatspolizei, war Einsamkeit, oft Verzweiflung, oft tiefe Angst. Ach, durch welche Angst ist meine arme Frau gegangen, wenn sie hieß, sind zwei Herren da. Wie sie mal Haussuchen machten und Flugblätter suchten, und während ich unten mit ihnen rede, meine Frau, die im ersten Stock sieht diese Flugblätter, wo kann ich die verstecken, und schiebt sie einer kleinen 13-jährigen Tochter, die krank lag, unter die Bettdecke. Und dann durchstöbert die Staatspolizei das Haus, nicht? Kommt doch in das Zimmer, wo das kranke Kind liegt. Findet nichts. Aber das Kind 13 Jahre alt. Sie haben alle teilgenommen an der Angst, verstehen Sie? Sie haben teilgehabt an der Angst. Und jetzt drängt sich ja die Frage auf, können Sie mir jetzt noch zuhören, ich komme ans Wichtigste, drängt sich die Frage auf, ja um Gott, schwieg denn der einfach? Als alles schief ging und die Bomben krachten und die Städte brannten, da schrien Leute, wo ist er denn, warum schweigt er? Ich möchte Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, Gott kann, der lebendige, heilige Gott, kann einem ganzen Volke schweigen. Und nichts mehr zu sagen haben. Aber er redet zu seinen Kindern. Und ich möchte Ihnen das mitgeben, fürchten Sie nicht so sehr, als dass Sie unter Gottes völliges Schweigen geraten. Er spricht zu seinen Kindern. Und sehen Sie, als ich in der Gewalt der Staatspolizei war, jetzt muss ich Ihnen erzählen, wie Gott mich von der Angst vor der Staatspolizei befreite, weil ich eine größere Angst kennenlernte. Das war das erste Mal im Gefängnis. Anfang eine furchtbare Angst und Verzweiflung und Not. Bis ich auf einmal merkte, dass Gott mit mir reden will. Und dann fing Gott an, mit mir zu reden über mein Leben. Und das habe ich bei jeder Haft so erlebt. Zuerst das Herz empört, bis es stille wurde, und dann fing Gott an zu reden und nahm mein Leben mit mir durch. Allen Hochmut, alle Unreinigkeit und Lüge und Lieblosigkeit. Und weil man merkt, dass Gott ja zornig ist. Gottes Zorn, sagt die Bibel, entbrennt über alles sündige Wesen der Menschen. Über alles ungerade mit. Gottes Zorn loderte in meiner Zelle. Und sehen Sie, wenn Ihnen so Gedanken mal kommen, nicht, dass Gott mit Ihnen reden will, dann laufen Sie weg, dann gehen Sie ins Kino oder machen Betrieb. Hier konnte man nicht weglaufen. Das war das Schauerliche und der Segen dieser Sache, dass Gott mich zwischen diesen zwei Wänden festhielt. Ich rede jetzt mit dir, Sünder, Verfluchter. Und alles, was man getan hat für Gott, als bloßen Scherben zu Boden. Ich weiß heute, wie es am jüngsten Tage sein wird. Das kann ich Ihnen sagen. Wo Gott Ihnen ihr Leben vor die Füße wirft. Und ihre Sünden stehen da, nackt und bloß. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich habe damals gelernt, was die Hölle ist. Hölle ist, dass man in Ewigkeit unter diesem Zorn Gottes bleibt. Ich weiß noch nicht, wie die Hölle aussieht, aber das weiß ich. Weggeworfen, ausgetan von ihm. Ich verlor die Angst vor diesen lächerlichen SS-Leuten und Stapo-Leuten, weil ich die Angst vor Gott lernte. Und ich möchte Sie mal fragen, haben Sie schon mal Angst vor Gott gehabt? Sonst haben Sie überhaupt noch nicht angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Sehen Sie endlich die Wirklichkeit, dass ein heiliger Gott uns umgibt und uns sieht und die Menschheit sich überhaupt Dreck um ihn kümmert und seine Gebote mit Füßen tritt. Das geht doch nicht. Aber vielleicht muss er Sie irgendwie auch mal so in die Stille führen, ich weiß es nicht, dass Sie mit mir weglaufen können. Und dann, als ich dachte, Mann, ich bin verloren, dann kam Jesus. Dann kam Jesus und zeigte mir seine Hände mit den Nägelmalen. Und auf einmal begriff ich, was ich tausendmal gewusst hatte. Er hat meine Sünde weggetragen. Die Strafe liegt auf ihm, hat er auf Golgatha getragen, auf das ich Frieden hätte. Er macht mich gerecht vor Gott. Er ist unser Friede. Darf ich mal zwischendurch sagen, ich habe so viel Seelsorge jetzt, seit ich so Jugendarbeit raus bin, von allen möglichen Leuten in Briefen und so. Und da treffe ich so viele Christen, die haben gar keine Freudigkeit und keine Gewissheit. Und das liegt einfach daran, dass sie das Kreuz Jesu noch nicht verstanden haben. Er hat mich erkauft. Ja, und wenn noch alles drüber und drunter geht, er hat mich gekauft. Ich bin sein Eigentum. Er hat mit Blut bezahlt. Er hat mich gekauft. Jetzt bin ich sein schlechtes Eigentum. Aber seins nicht. Es wurde hell in meiner Zelle. Es wurde ein Tempel Gottes. Es wurde so, dass mir es beinahe ging wie den Priestern des Königs Salomo, als der Tempel eingeweiht wurde. Da wurde der Tempel so voller Herrlichkeit des Herrn, dass die Priester nicht mehr stehen konnten. Die mussten raus. Ich konnte nicht raus, nicht? Aber dass ich beinahe nicht aushielt vor Freude, dass ich einen Heiland habe, der vom Krieglein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehöret. Ein, der mit Frieden mit Gott schenkt, Frieden ins Herz, Frieden wie ein Strom, der mich zum Kind Gottes macht, dass ich die ganze Welt auslachen kann, dem Teufel ins Gesicht lachen kann und seinen Trabanten zweimal. Gott, er kann einem ganzen Volk schweigen, aber er redet mit seinen Kindern. Und wenn ich so eine Schar junger Menschen sehe, dann wünsche ich ihnen das, dass sie aus religiösen Gefühlen und Vorstellungen und unklaren Sachen da rauskommen zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Ich bin verlorener Mensch, das ist Tatsache. Gott lässt sich nicht spotten. Und das Wunder, was Luther im Katechismus sagt, der mich verloren und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, nicht mit Gold oder Silber, sondern seinem heiligen, teuren Blut, auf das ich sein Eigen sei. Lassen Sie mich zum Schluss jetzt noch eine kleine Frage, die sich aufdrängt, beantworten. Darf ich noch? Das waren doch nun Menschen, diese Staatspolizeibeamte. Das waren doch Menschen. Was waren das für Männer? Das waren ja nicht nur Beamte. Dahinter war doch ein Mensch, nicht? Und sehen Sie, wenn ich in der Zelle saß oder ein Verhör hatte, dann versuchte ich manchmal, mich zu fragen, gibt es denn eine Möglichkeit, durch diese Schicht von Hass bei euch und von Feindschaft und von Beamtenmäßigkeit durchzubrechen an euer Herz und Gewissen? Manchmal habe ich das so andeutungsweise erlebt. Zum Beispiel einmal, ich war Jugendpfarrer und ich hatte etwa 50 junge Mitarbeiter, die jeden Sonntag Hausbesuche machen. Und dann wurde ein großer Schlag gegen mein Jugendhaus geführt. Man machte mit so 50 Mann Haussuchungen und alles Mögliche wurde beschlagnahmt und abgeführt auf dem LKW. Und dann wurden die 50 Leiter vorgenommen. Jeder bekam Haussuchungen. Da kamen die Eltern zu mir gestürzt. Da warfen sie ganze Schränke einfach um, so, nicht? Die Wohnungen sahen wie Schlachtfelder aus. Waren wir schon im Kriege, da brauchten sie keine Rücksicht mehr zu nehmen auf Volksstimmung. Da konnte man ja alles jetzt erzwingen, nicht? 50 Wohnungen wurden verheert einfach, nicht? Und dann wurden die Jungs vorgeladen. Und am Schluss ich. Nachdem sie 50 junge Männer einzeln verhört hatten, die ich vorher nicht instruieren konnte. Und da erlebte ich mal, wie so eine Kruste brach. Da sagt der Beamte, Pastor Busch, wir haben 50 ihrer jungen Leute verhört. Und es hat uns keiner angelogen. Sie haben offen gesagt, dass sie heimlich Freizeiten gemacht haben. Sie haben sich zum Schaden geredet, aber sie haben es nicht belogen. Was ist das für eine Welt? Sagen, das ist die Welt, die sie hassen. Das ist die Welt, die sie hassen. In dem Moment spürte ich, er war erschüttert vor der Tatsache, es gibt eine Welt, wo man nicht lügt. Herr Pfarrer, jetzt lügen Sie uns auch nicht an. Nein, sagt diese Frau nicht. Es gab so Augenblicke, nicht wahr, wo einmal, wie ich einem Beamten, wie ich in der Zelle saß, sagte, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Da wurde er ganz wild und sagte, es ist doch Wahnsinn. Sei nein, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Dem Herrn Jesus gehören. Mit all seiner Sünde und Schwachheit, weil er mich erkauft hat, Kind Gottes sein, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Da brüllte er erst so los, aber da spürte ich in späteren Gesprächen, das war ihm unfassbar. Da sitze ich in der Zelle, geschändet und erniedrigt, er der stolze Mann in Uniform, und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das waren so Augenblicke, wissen Sie, wo man spürte, jetzt fällt mal die Kruste und sie haben Heimweh. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch dies Heimweh hat. Sie waren arme Leute, als alles zusammenbrach, da fielen sie ins Nichts und begingen, wie sagt er, haufenweise Selbstmord. Der Chef unserer Staatspolizei, die ein paar Tage vorher noch gesprochen hat in einem Bunker, sich aufgehängt in der Zelle. Es war nichts mehr da. Wissen Sie, dass jedes Menschenleben im Grunde mal an so eine Grenze kommt, wo man fragt, was hast du eigentlich? Und da bleibt nichts als das Heil Gottes in Jesus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es haben.
Bitten mich, noch eine kleine Geschichte zu erzählen.
Ich habe gerade noch um eine Dreingabe gebeten, weil wir ja sonst so früh gar nicht zu schließen pflegen.
Ja.
Darf ich mal kurz fragen, ist das letzte Mal erzählt worden, die evangelische Woche in Darmstadt?
Eine lange Geschichte, lassen Sie jetzt.
War das letzte Mal dran?
Ja, habe ich letztes Mal erzählt. Mhm. Letztes Mal erzählt. Ja, stimmt, ja. Ich habe es genau aufgestellt. Ja, ich möchte noch eine kleine... Ach, wissen Sie, diese kleinen Geschichten, wie wir die Freizeiten verboten hielten und all diese Darmstädter Sachen, nicht? Das sind... Es gab viel zum Lachen und schöne Abenteuer und gewiss nicht. Aber es war mir ein Anliegen, Ihnen heute mal so ein paar grundsätzliche Sachen in der Zeit zu sagen. Und ich hoffe, es wird Ihnen deutlich, dass es mir vor allem darauf ankommt, Ihnen zu sagen, im Augenblick, wo ich mich auf die Seite Gottes stelle, spielt Gott geheimnisvoll mit. In geradezu unheimlicher Weise. Da war mein Bruder Johannes, also die Geschichte erzähle ich eben noch und dann... Ja. Da war mein Bruder Johannes verhaftet gewesen in Bochum. Und dann hörte ich, er wird heute Morgen entlassen, dann fuhr ich hin und holte ihn da ab. Und die zwei Stunden waren mir unvergesslich. Er hatte dasselbe erlebt wie ich. Zwei Tage eine abgrundtiefe Verzweiflung und Angst. Und dann endlich ein Ohr, das hören kann. Und wie Gott im Gericht redet und dann man ganz neu Jesus als Heiland erkennt. Und er sagt, für mich war aber eins der erschütterndsten Erlebnisse folgendes. Der war in dem Präsidium, also auf die Straße raus, eine kleine Treppe von 3 Stufen, so eine Marmortreppe oder so, Kunststeintreppe. Die war ziemlich glatt. Und an dem, sie hatten ihn abends verhaftet. Das gab ziemliche Aufregung, wenn so ein bekannter Pfarrer da in Kahn kam, nicht? Das stand sofort in ausländischen Zeitungen in der Schweiz und in Dänemark und so, in Holland. Und es war natürlich bei den Beamten da auch eine wilde Aufregung. Und Diskussion darüber, ist es richtig, ist es nicht richtig. Und einer schrie immer, das ist richtig und die Pfaffen gehört zum Maul gestoppt und so weiter. Und dieser Schreier geht an dem Abend noch aus dem Haus raus, aus dem Präsidium. Und da hat irgendjemand eine Bananenschale auf diese 3 Stufen geschmissen. Und der rutscht auf den 3 Stufen so unselig aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Können Sie sich die Situation vorstellen? Man hat einen Pfarrer eingeliefert, dem man als Zeugen Jesu kennt. Einer schreit, es ist richtig. Und eine halbe Stunde später liegt er tot auf der Treppe. Natürlich können Sie sagen, ist Zufall. Natürlich. Das kann ich Ihnen nicht widerlegen. Aber das weiß ich, dass die Staatspolizeibeamten nicht mehr an Zufall glauben. Mein Bruder sagte, da fing das mit der Seelsorge an. Da kam einer nach dem anderen völlig aufgelöst zu mir und sagte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Ja. Das ist noch ein Kinderspiel, auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Aber was dann kommt, ja, wie sollen wir errettet werden? Mein Bruder sagte, die paar Tage waren eine Evangelisation, wie ich es in meinem Leben nicht wieder erlebt habe. Wissen Sie, dieses merkwürdige Mitspielen Gottes in Ereignissen, aber nun erlauben Sie, dass ich auch verloren bin.